eine Sache ist mit Sicherheit gesagt, ne? So viele tolle Ideen, wie ich auch habe, wenn ich kein Personal habe, das die mit mir umsetzt, dann ist Feierabend, dann ist Ende. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir unterschiedliche Formate schaffen, um da einfach andere Wege zu gehen.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im SIP-Podcast. Und hier sind wieder eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Und heute haben wir eine ganz besondere Gästin für euch, nämlich die liebe Bettina Betty Kupser aus dem Chuck Club in Hamburg, die nicht nur, wie viele in der Branche wissen, eine große Leidenschaft für Tequila, Mezcal und alles, was Agaven-Spirits angeht, hat, sondern diese Produkte in ihrer Bar, und da wollen wir heute drüber sprechen, auch in einer ganz besonderen Form darbietet.
Genau, ich habe heute in meinem Leben gelernt, was ein Chuck ist und was ein Flight ist. Und wenn du auch nicht weißt, was das ist, weil du nicht aus der Barszene kommst, dann solltest du unbedingt hier gleich weiter reinhören. Denn wir sprechen darüber, wie sie mit kleinen Cocktails ein bisschen die Bar revolutioniert hat.
Genau, und wie sie das ja für die Gäste spannend macht. Das Thema Tequila ist ja noch nicht für alle so ein nahbares Thema. Viele haben schlechte Erfahrungen in Jugendzeiten damit gemacht. Alle haben schlechte Erfahrungen mit Tequila in Jugendzeiten gemacht. Und sie hat dann wirklich sehr, sehr smarten Weg gefunden, Probierbereitschaft zu steigern, aber auch Gästen einfach eine tolle Zeit zu bieten mit diesen kleinen, feinen Cocktails, die es in Dreiergrüppchen gibt. Aber viel mehr wollen wir an dieser Stelle noch gar nicht verraten. Und es gibt noch ein zweites Thema.
Genau, denn Betty hat tatsächlich im nicht übertragenen Sinne die Hosen runtergelassen und auch zugegeben, dass sie etwas eine ganze Zeit lang nicht gemacht hat, nämlich sich besser zu vernetzen. Und wir sprechen darüber, wie Inhaber von Bars, ich sage jetzt mal auf C-Level, wie man das in der LinkedIn-Bubble so schön sagt, also alle Chefs, Chefinnen, Inhaber und so weiter, wie die sich eigentlich besser austauschen können. Und da gibt es nämlich ganz spannende Neuigkeiten.
Genau, darüber wollen wir auch sprechen, wie sich die Branche besser professionalisieren kann und was da so ihre Tipps und Pläne für die Zukunft sind. Und ich würde sagen, wir steigen doch mal direkt rein, oder?
Genau. Hallo, liebe Betty, schön, dass du hier bist bei uns im SIP-Podcast.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich jetzt wahnsinnig, wieder mit euch beiden zu sprechen, weil ich ja das Vergnügen gerade schon hatte. Das wird bestimmt ganz fabelhaft.
Ja, wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch mit dir. Und wie immer am Anfang unserer Podcast stellen wir natürlich unseren Gast oder unsere Gästin vor. Das machen wir jetzt auch in aller Kürze. Gäbe es sehr, sehr viel zu erzählen über dich, aber wir wollen ja vor allen Dingen dann in den Inhalt hineingehen. Also, du bist 1977 geboren in Wagner und aufgewachsen in Kaindorf an der Sulm. Das ist in der schönen Steiermark, so Richtung slowenische Grenze unten. Du hast dein Abitur gemacht, also die Matura, wie man es in Österreich nennt. Und dann hast du ein bisschen herumstudiert, wie du uns erzählt hast, viel verschiedene Sachen ausprobiert und vorzeitig entschieden, machst lieber was anderes und bist dann schon Ende der 1990er Jahre, also wirklich schon sehr früh, nach Hamburg gegangen und hast dort unter anderem einen Musikclub geleitet, die Rote Laterne, und hast Eventmanagement gemacht, also hast dich sehr, sehr viel im Gastro-Business und im Musikbusiness umgetrieben und hast dann aber nochmal einen anderen Weg eingeschlagen, hast dann Marketing und Kommunikationspsychologie studiert, also nochmal einen richtigen universitäre Laufbahn eingeschlagen. Aber dann schlug das Herz doch wieder für die Gastronomie und hast eigentlich geplant, eine Gastronomieberatung aufzumachen. Aber dann hast du ein Praktikum in einer Cocktailbar gemacht im Blauen Barhaus und hast dann da deine Leidenschaft fürs Barbusiness und dann auch für das Thema Tequila entdeckt. Du hast dann noch in der legendären Drei-Freunde-Bar in Hamburg gearbeitet, in der ich auch ein, zwei, dreimal zu Gast war. Tolle Location. Du warst dann beim lieben Jörg Meyer im Le Lion 3 Jahre lang. Schöne Grüße an Jörg, der war ja auch schon bei uns hier im Podcast. Und das Thema Agaven und Tequila hat dich aber überhaupt nicht losgelassen. Und weil es da im Le Lion relativ wenig in der Richtung gibt, da spielt der Gin eine etwas größere Rolle, wie wir alle wissen, hast du dann deinen Traum wahrgemacht und dein kleines Mexiko in Hamburg eröffnet, den Chuck Club. Den gibt es jetzt schon seit fast 10 Jahren, also beziehungsweise 9 Jahre, geht es jetzt ins 10. Jahr. Und das ist natürlich echt eine schöne, lange Zeit, in der du mit dieser Bar jetzt schon am Start bist.
In der schönsten Stadt der Welt.
In der schönsten Stadt der Welt, genau. Aber das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Da kriegt man fast ein bisschen feuchte Hände, wenn man das alles so zusammengefasst hört, was man in den letzten 20 Jahren getrieben hat. Vielen Dank dafür schon mal. Sehr schön, den kleinen Exkurs zu machen, auch für mich.
Lass uns gleich mal noch einen weiteren Exkurs machen, nämlich für alle die, die deine Bar nicht kennen. Jan-Peter hat ja schon so ein bisschen was angeteasert, das kleine Mexiko, dass du ein kleines Fable hast für mexikanische Spirituosen. Aber du hast ja noch neben den Spirituosen ganz andere spannende Sachen auf deiner Karte, nämlich die sogenannten Chuck Flights oder Chuck Flight. Magst du erst mal erklären, was ist überhaupt ein Chuck?
Ja, wahnsinnig gerne. Ich würde da gerne ein bisschen ausholen. Wie schon gesagt wurde, ich habe ja früher im Le Lion gearbeitet und das auch wirklich wahnsinnig gerne gemacht. Aber habe halt gemerkt, mir fehlen da so ein paar Sachen. Zum einen eigene Entscheidungen zu treffen und die dann auch ohne Absprache durchführen zu können. Und zum anderen halt auch mich ein bisschen kreativ ausleben zu können. Und das war mir, sind wirklich in meinem ganzen Leben wirklich zwei ganz, ganz wichtige Pfeiler, also diese Freiheit und Kreativität. Und dafür habe ich dann eben meinen eigenen kleinen Platz geschaffen. Und ich wusste, ich will nicht mit klassischen Drinks weitermachen, sondern ich will unbedingt was machen, wofür mein Herz schlägt. Und das war einfach zu der Zeit schon die Agavenspirituose. Allerdings war vor 10 Jahren das Wissen über Agavenspirituosen oder überhaupt allgemein dieser Mexiko-Trend überhaupt noch nicht da. Und dementsprechend wurde ich da ein bisschen auch für verrückt erklärt, wie, warum machst du das, warum machst du nicht eine klassische Bar, da hast du jetzt ja quasi die besten Voraussetzungen und. Und ich habe aber gesagt, nee, ich möchte das nicht machen, sondern ich will was machen, was quasi aus meinem Herzen rauskommt. Und dann habe ich ein bisschen rumüberlegt, wie könnte ich denn die Leute dazu bringen, dass sie Lust haben und sich auch trauen, Tequila zu probieren. Und dann bin ich ganz schnell auf diese Idee gekommen, eben kleine Mini-Cocktails anzubieten, die halt unglaublich viele Vorteile haben. Das eine ist natürlich, dass man viel, viel mehr probieren kann und aber auch diese Hemmschwelle zu nehmen, für etwas Geld auszugeben, weil das ist ganz klar ein Thema, das man nicht kennt und das man vielleicht auch nicht mag.
Oder fürchtet.
Absolut. Und ich hatte da so ein paar Sachen, ganz schöne Erlebnisse. Ich hatte nämlich im Le Lion 2 Gäste, die zum Beispiel immer sich Drinks geteilt haben, weil sie viel probieren wollten. Und dann war ich, damals hat das ganz frisch aufgemacht gehabt, dann war ich in New York und habe dort einen Tasting Flight bekommen von Cocktails. Und das war unglaublich toll, weil da waren auch in der Karte Drinks, von denen hatte ich in meinem Leben auch noch nie was gehört. Und dann war relativ schnell diese Idee geboren, eben diese kleinen Drinks anzubieten. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr dachte ich, ah, wie toll ist das denn auch, vielleicht sogar auch noch die Verantwortung für das Aussuchen auch noch wegzunehmen. Und so war dann quasi damals das Chuck-Menü und der heutige Chuck-Flight geboren, wo du quasi überhaupt nichts mehr auswählen musst, sondern du bekommst einfach 3 Drinks serviert, 3 kleine Mini-Cocktails. Und daraufhin aufbauen kann man dann einfach auch viel, viel besser ein Beratungsgespräch führen.
Aber wie ist das? Das war jetzt hier sehr viel auf einmal, Betty.
Ja.
Ein Chuck, okay, habe ich jetzt kapiert. Aber ein Chuck Flight?
Das und ein Flight?
Das heißt, du suchst dir überhaupt gar nichts mehr aus und kriegst irgendwelche Drinks serviert? Und was?
Ja.
Also,
ja,
erklär
ja,
das nochmal.
Ja. Also zum einen nochmal, vielleicht mit einer relativ kurzen Sache nochmal. Also ein Chuck ist ein Mini-Cocktail, der zum Probieren einlädt. Und um das Ganze nochmal auf die Spitze zu treiben, servieren wir unseren Gästen einen Chuck Flight. Das ist ein Überraschungsflight, der sich regelmäßig ändert. Also ich würde mal sagen, alle 3 bis 4 Tage. Und dann bekommst du einfach 3 Drinks serviert. Dafür gibt's so einen schönen kleinen Coaster. Da ist ein Überraschungsdrink drauf. Das ist unsere Empfehlung des Tages. Und dann 2 Cocktails, wo du dann auch nochmal nachlesen kannst, was du gerade trinkst. Danach ist quasi dann alles offen. Dann haben wir natürlich auch die Chucks noch à la carte. Das heißt, wir haben immer noch 8 Chucks fest auf unserer jeweiligen Karte. Und da kannst du dann nochmal aussuchen oder dich halt dahingehend beraten lassen, was dir gerade besonders gut geschmeckt hat.
Das ist ja erstmal eine total tolle Sache, ne? Und wir wissen ja auch aus verschiedenen anderen gastronomischen Bereichen, dass die Leute es lieben, Sachen auszuprobieren. Also diese ganzen Sharing-Menüs in den Restaurants zum Beispiel, die funktionieren ja auch deswegen so gut, weil man einfach dann zu dritt 4 Gerichte bestellt oder 5 und einfach ganz viele unterschiedliche Sachen probieren kann. Und wenn jetzt einem eine Sache nicht so ganz so gut schmeckt, und wir kennen das alle, man hat sich für ein Hauptgericht entschieden und das ist dann halt einfach nicht das so der ganz große Wurf, dann ist es halb so wild, weil man ja noch ganz viele andere Sachen probieren kann. Oder auch Craft Beer Bars zum Beispiel machen das ja auch so gut. Ne? Das alte Mädchen in Hamburg ist ja gar nicht so weit weg von dir zum Beispiel. Die machen das ja schon sehr lange auch mit ihren Trays, wo man dann so kleine verschiedene Craft Biere, das machen ja sehr viele Craft Beer Bars, so 4, 5 verschiedene Craft-Biere dann bestellen kann und entsprechend dann ja auch so einen Flight hat und sich von einem vielleicht sehr milden Bier bis zu einem sehr kräftigen durcharbeiten kann. Bei Cocktails ist das aber noch eine relativ ungewöhnliche Geschichte, ne? Also das gibt es noch nicht so oft in Deutschland, oder?
Also meines Wissens nach nicht. Also wir haben mit diesem kleinen Cocktail, den man einzeln bestellen kann, bestimmt damals ganz neu angefangen. Diese Flight-Geschichten gibt's natürlich schon ewig, ne? Also Cocktails-Flights sind jetzt nichts Neues. Aber ich glaube, in der Form, wie wir das eben machen, einmal mit dieser Überraschungssache, dann, dass du halt schon selber auch Sachen aussuchen kannst. Und wir haben tatsächlich, was das noch spezieller macht und auch dieser Gedanke für mich überhaupt, was bedeutet Bar denn überhaupt? Ist eine Bar ein Ort, in den man geht, um was zu trinken? Auch, sage ich immer. Aber für mich ist es vor allem auch ein Ort der sozialen Interaktion. Und da muss man ganz einfach sagen, wenn ein ganzer Tisch sich zum Beispiel, wenn die diese Chuck's Flights trinken, es wird sich dann auch über den Drink unterhalten, über den Flight. Was gefällt dir am besten? Was findest du vielleicht auch nicht so gut? Und es entsteht da einfach eine ganz, ganz schöne Art von Kommunikation am Tisch eben über die Drinks.
Eine Dynamik auch, ne?
Eine absolute Dynamik, ja. Und das fand ich zum Beispiel so schön, immer zu beobachten, wie toll das ist, dass man dadurch halt auch Leute verbindet. Weil nicht nur am eigenen Tisch, sondern auch wenn die, weil bei uns muss man einfach sagen, 80% bestellen erstmal den Chuck Flight. Und dann ist das auch so, ihr habt es auch. Und es entsteht sofort irgendwas. Und das ist das, was ich halt wirklich auch noch ganz, ganz toll an diesem Konzept finde, dass es Leute einfach auch zusammenbringt, weil es einfach dazu einlädt, nachzufragen, wie denn der andere das findet. Das finde ich echt eine tolle Sache.
Ich finde es gerade krass, dass du 80% gesagt hast. Das hätte ich nicht erwartet. Wow. War das von Anfang an so stark oder hat sich das mit der Zeit so entwickelt? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn jemand, ihr richtet das ja auch noch sehr schön an, wenn jemand sich das anschauen möchte, kann man auf Bettys Homepage mal gucken, da hast du ja 3 so Gläschen auch oben stehen. Und es sieht einfach auch echt cool aus. Und ich könnte mir vorstellen, wenn da so jemand an mir vorbeiläuft mit dem Tablett in der Hand, wo die dann draufstehen, dass man dann sagt, was ist denn das? Das hätte ich auch gerne. Ne, so von der Optik her. War das immer schon so stark oder hat sich das erst so mit der Zeit entwickelt?
Ja, tatsächlich. Also wir haben ja angefangen mit einem Chuck-Menü, das noch ein bisschen größer gewesen ist. Also 5 kleine Chucks und ein Bier. Und die Leute sind wirklich explizit dafür zu uns gekommen. Also weil sie davon gehört oder gelesen haben und das einfach spannend fanden. Also auch diesen Überraschungsmoment, sich nicht was aussuchen zu müssen und aber auch, und das darf man nicht vergessen, sich auch nicht zu outen als jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Cocktails hat.
Hast du das Gefühl, dass das für viele Menschen, also ich sag jetzt mal Konsumenten, die in eine Bar gehen, eine Karte vor sich finden, mit lauter Sachen, die sie nicht aussprechen können, mit lauter Sachen, von denen sie nicht wissen, was es ist, also ne, so Menschen, die halt nicht so viel Ahnung von Cocktails haben, dass es für die ein Problem ist und dass es vielleicht so ein bisschen eine Hemmschwelle auch nehmen kann, als gerade auch als hochwertige Bar, die jetzt nicht nur, sag ich mal, die Klassiker auf der Karte hat?
Das hoffe ich sehr. Also, weil natürlich, und ich kann das auch total nachvollziehen, also eine klassische Cocktailbar ergibt oft Hemmschwellen und das wollen wir zum Beispiel nicht. Ne? Also ich wünsche mir zum Beispiel absolut, dass wir eben diese Hemmschwellen nicht haben, dass jeder willkommen ist, dass jeder sich wohlfühlt. Wir holen unsere Gäste an der Tür ab, das heißt, wir lassen die da schon nicht alleine. Und dann halt zu sagen, hey, passt mal auf, wenn ihr nicht so erfahren seid, probiert doch einfach mal den Chuck Flight. Da kriegt ihr 3 kleine Drinks, die könnt ihr euch aussuchen. Die haben wir für euch aufeinander abgestimmt. Und dass das, glaube ich, schon was so ein bisschen was nimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Und es hat von Anfang an perfekt funktioniert.
Ist das jetzt im Thema Handling? Ich meine, ihr seid jetzt natürlich absolut darauf spezialisiert, weil das ja euer Topseller auch ist. Wenn ihr 80% von denen verkauft, ist das sicherlich die größte Position bei euch in der Kasse. Wie funktioniert das im Handling? Weil es ist ja schon eine Aufgabe, 3 kleine Cocktails pro Bestellung sozusagen zuzubereiten. Habt ihr da irgendwelche Tricks, wie ihr das gut hinbekommt, dass die Leute halt auch nicht lange auf den Drink warten müssen, dass der Service nicht überlastet ist und so weiter und so fort?
Wenn man kleine Drinks in einer immer gleichbleibenden Qualität servieren möchte, dann gibt's natürlich nur eine Lösung dafür und das bedeutet Pre-Batch. Also wir pre-batchen wirklich seit 2015 unsere kleinen Cocktails. Am Anfang gab es da bei Fachkollegen sehr viel Naserümpfen und ist das eigentlich eine Bar, wenn die pre-batcht? Ja, ist es. Da braucht man auch nur gucken nach New York, London, da ist pre-batchen schon immer ein absolutes Ding gewesen, um eine gleichbleibende, gute und vor allem schnelle Qualität zu bieten. Und das hat sich aber auch, muss man sagen, in den letzten Jahren auch ein bisschen verändert. Wir hatten dann so eine selbstgebaute Station, wo wir die Drinks kalt gestellt haben und vorgeshaked haben und. Und inzwischen haben wir einen Flaschenfroster, wo wir die Sachen alle in 0,5 vorbereiten und frosten und dann wirklich nur noch direkt einschenken.
Wie muss ich mir das vorstellen? Du hattest vorher mal so in dem Nebensatz gesagt, das sind Drinks, die wechseln. Also ne, alle, die jetzt sagen, ja, da macht man sich's ja recht leicht, wenn man immer die 3 kleinen Sachen anbietet, ne, und damit 80%, könnten böse Zungen sagen, ja, macht man sich's ja leicht. Aber die wechseln ja bei euch. Und ihr stimmt die aufeinander ab. Wie macht ihr das? Nach welchen Kriterien geht ihr da vor?
Ja, also wir machen uns da ganz sicher nichts leicht. Zum einen arbeiten wir da als Team komplett mit dran. Wir wechseln unsere Karte 2-mal im Jahr, immer Frühling, Sommer, Herbst, Winter, wo wir dann immer diese 8 festen Chucks drin haben. Und dann gibt es eben, wie gesagt, noch der Flight. Und da ist das auch jetzt nach 9 Jahren, die wir jetzt die Bar schon betreiben, haben sich natürlich eine Menge toller Drinks, Eigenkreationen angesammelt, die wir immer wieder neu kombinieren. Das heißt, wir schauen immer, dass in dem Flight ein Drink drin ist, der vielleicht ein Espuma hat oder irgendeine andere Besonderheit oder wo man selbst was zufügen kann. Dann, dass irgendwas Fruchtiges dabei ist. Und natürlich, dass es ein bisschen saisonal auch ist. Also, dass wir jetzt zum Beispiel schon darauf achten, dass wir im Frühling jetzt keine Winterdrinks mehr servieren. Also das ist eine schöne Herausforderung, weil das halt auch das ganze Team wieder fordert. Und dann hatte ich ja vorhin schon einmal kurz gesagt, wir haben auch immer eine Empfehlung des Tages. Das ist dann ein Tagesdrink, der gemacht wird. Und das bindet alle mit ein und macht halt auch alle dafür verantwortlich in einem Team. Und ich finde, das ist halt auch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit, dass jeder seine Kreativität mit einbringen kann und jeder halt auch seinen unterschiedlichen Geschmack. Weil da wir natürlich auch eine sehr, sehr heterogene Publikumsstruktur haben, ist es natürlich auch cool, wenn wir ein sehr, sehr abwechslungsreiches Menü haben, das nicht nur einer Person ausgezeichnet schmeckt.
Ist so ein Cocktail-Mini-Trio dem Durchschnittsbon zuträglich?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Weil du musst ja sehen, es fällt ja schon mal die erste Zeit weg, wo man was aussucht, die ersten 15 Minuten. Sondern die meisten Punkte haben das schon mal gehört, sehen das, sagen, das nehme ich. Das heißt, ich habe schon meine ersten 14,50 auf der Uhr, bevor quasi das Wasser eingeschenkt ist, mehr oder weniger.
Und wird dann auch nachbestellt? Oder wie wird dann nachbestellt? Also das ist ja immer die große Frage in den Bars. Wie viele Drinks trinken Leute? Sind es zwei? Geht man noch zum dritten?
Das ist ein absolutes Thema und das ist tatsächlich auch der Grund. Und ich bin da auch ganz offen und transparent, warum wir das Chuck-Menü abgeschafft haben. Weil das Chuck-Menü hat immer abgeschlossen mit einem süßen Dessert-Cocktail. Und damit war für die meisten Leute Schluss. Und jetzt, seitdem wir den Flight haben, konnten wir den Durchschnittsbon tatsächlich steigern. Also das heißt, die Leute haben dann was getrunken, hatten was, was ihnen besonders gefallen hat. Entweder eine Aromatik oder eine süße Säurekomponente, die ihnen besonders zugesagt hat oder. Und daraufhin empfehlen wir fast immer noch was. Also es ist ganz, ganz selten, dass jemand nur für ein Flight kommt und dann wieder geht. Aber auch das finde ich toll, wenn Leute sich halt, zum Beispiel gerade Apero wird bei uns viel, viel mehr, was ich total spannend finde. Gerade am Wochenende, bevor die Leute ins Restaurant oder ins Theater gehen, kommen die Leute, trinken Chuck Flight, gehen dann ins Theater und wenn es gut läuft, kommen sie wieder.
Unfassbar eigentlich, was so drei kleine Drinks machen können, ne? Blöd gesagt, also eigentlich ziemlich abgefahren. Und auch vor allem voll schön, dass ihr auch quasi aus so einem Vorteil, was vielleicht bei mir zuerst im Kopf ankam, ich habe mir so gedacht, ja gut, die sitzen da vielleicht da ewig 3 Stunden mit ihren 3 kleinen Drinks und nippen da rum. Aber anscheinend ist es nicht so, ne? Voll schön. Also super, dass es so funktioniert.
Ja, das freut mich natürlich auch sehr, weil es ist natürlich personalaufwendig auch. Also nur weil etwas fertig ist, heißt nicht, dass es einfacher ist, sondern die Sachen müssen vorbereitet werden, die müssen auf den Punkt gebatcht werden, das muss immer alles gleich sein. Das ist schon auch eine Aufgabe und dementsprechend ist dann natürlich auch schön, wenn man Leute bezahlen kann, die das dann machen und mittragen und dafür muss man Getränke verkaufen.
Wenn jetzt ein Gastronom oder ein Barbetreiber oder wer auch immer das jetzt so hört und denkt, ah, das finde ich auch spannend, ich habe jetzt vielleicht keinen Tequila- oder Mezcal-Schwerpunkt, muss ja auch gar nicht sein unbedingt. Es gibt ja auch Tiny-Cocktails, kann man im Netz wirklich massenhaft finden, von kleinen Espresso-Martinis, kleinen Negronis, alles Mögliche findet man dort. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist eine spannende Geschichte, weil man, na, wie du jetzt schon erwähnt hast, dadurch die Leute zum Probieren bekommt und auch vielleicht sogar den Umsatz steigern kann. Was wären so deine Tipps, wie man sich in so ein Thema rein vertiefen kann, wie man damit anfängt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ein bisschen vom Konzept natürlich auch abhängig, ne? Aber grundsätzlich fängt, glaube ich, alles schon mal beim Glas an. Also ich denke, die erste Sache ist, dass man sich überlegt, dass man eine vernünftige, gute Glassware hat, davon auch genug, die irgendwie auch ansprechend ist, wie du das ja gerade gesagt hast, Kathi, wie nett das sofort gefallen hat und dass du das hübsch fandest. Und das ist schon wichtig, ne? Und dann natürlich auch, dass die Drinks zugänglich sind. Weil was wir natürlich nicht servieren in einem Flight, sind kalte Sachen. Also Old Fashions, Negronis, Manhattans. Das passt in so ein Flight nicht so richtig rein. Sondern das ist dann eher was ich in meiner anderen Bar anbieten würde, im Etui. Da kann man dann auch eher mal so ein bisschen erklärungsintensivere Sachen machen. Oder so ein bisschen Extended Drinking. Aber der Flight oder diese Chuck-Sachen, finde ich, so kleine Drinks, die sollen schon wirklich zugänglich für jeden auch sein. Das wäre so mein Rangehen. Und vielleicht auch schauen, die Top-Drinks und die dann vielleicht mal aufteilen. Das ist schwierig. Also ich versuche mich dahingehend mehr mit meiner eigenen Bar zu beschäftigen als mit anderen.
Wir haben jetzt über die Flights gesprochen. Macht es denn auch Sinn, grundsätzlich Cocktails, wie zum Beispiel die Terra Bar, bietet Cocktails ja auch einfach in kleinen an, ne? Also quasi auf Shot-Größe, so ungefähr. Macht es denn Sinn, auch nur einzelne Drinks dann sozusagen in klein anzubieten? Oder würdest du sagen, wenn du es machst, dann nur im Flight, einfach um den Durchschnittsbon eben ein bisschen hochzukriegen? Hast du da noch einen Tipp?
Nee, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde total legitim, und das habe ich jetzt auch schon öfter auf Karten gesehen, dass 1, 2, 3 Topseller in klein angeboten werden. Also wie du schon sagtest vorhin, kleiner Espresso-Martini oder, um nochmal so einen Abschluss zu geben. Und vor allem auch wieder, warum bestellt man denn was Kleines in der größeren Menge, um es gemeinsam auch zu trinken? Und ich glaube, das regt tatsächlich an. Und ich meine jetzt nicht so ein billiges Shot-Gesaufe, Entschuldigung, sondern halt wirklich sich noch einen schönen Drink zum Abschluss nochmal zu bestellen, was Kleines. Das tut keinem mehr weh. Und ich glaube, da ist total auch toll, wenn man sich da ein, zwei Sachen aus seinem Menü raussucht, die wirklich auch ruhig gerne Liebhaberdrinks sein können, Sachen, die die Leute ansprechen. Also ein kleiner Pornstar, ein kleiner Espresso-Martini und dann halt sagt, hey, guckt mal, hier könnt ihr nochmal zum Abschluss oder zum Anfang nochmal als gemeinsam in der Runde einen Abend entweder anfangen oder ausklingen lassen. Also ich denke nicht, dass das ganze Menü so sein muss. Das ist bei uns übrigens auch nicht der Fall. Wir haben nur diese 8 Chucks und der Rest sind regulär große Drinks.
Ein Porn-Starlet-Martini. Ja, oder genau. Der Name für den Tiny-Cocktail.
Wer sich jetzt denkt, was zur Hölle ist bei denen los? Es könnte ja auch eigentlich auch was sein, so für so saisonale Geschichten, oder? Ich stelle mir jetzt gerade so ganz cool vor, wenn man so eine, ich sag jetzt mal, liebevoll Standardkarte hat, nicht abwertend gemeint, und dann irgendwie, weiß ich nicht, zu jeder Saison irgendwie 2, 3 neue Sachen rausbringen, dass man das dann so in kleinen erstmal probieren lässt, ob das sich durchsetzen kann überhaupt, ne? Und dann sagt man, okay, den nehme ich jetzt vielleicht auf und den vielleicht lieber nicht. Ist sowas auch eine Idee?
Absolut, wirklich. Ich meine, das ist ja genau das, was ich vorhin schon sagte, ne? Ich habe natürlich auch meinen eigenen Geschmack. Also ich bin selber jemand, der eigentlich immer das Gleiche trinkt. Und darum, ich kann es meinen Gästen nicht mal verübeln, wenn sie sagen, sie haben ihren Go-To-Drink und den bestellen sie. Und es macht ganz, ganz sicher die Schwelle niedriger, mal was anderes auszuprobieren, wenn es in einer kleineren Größe ist und natürlich dann auch in einem kleineren Preis.
Also wir sehen schon, das ist auf jeden Fall ein super, super spannendes Thema. Am besten fahrt ihr mal nach Hamburg und setzt euch mal bei Betty an die Bar und dann probiert ihr mal diesen Chuck Flight aus. Und ja, da werdet ihr sicherlich davon überzeugt sein, dass das für euer eigenes Konzept auch eine spannende Geschichte sein kann. Stichwort Konzepte. Du bist ja jemand, wir haben uns ja zuletzt persönlich getroffen bei der Sip-Session in Hamburg und das war ein sehr, sehr schöner Abend und im Vorgespräch, da kann ich mich noch gut dran erinnern, hast du auch gesagt, wie wichtig es ist, dass es auch Formate gibt, wie das zum Beispiel Sip ist, wo sich die Gastro-UnternehmerInnen miteinander vernetzen können. Es gibt sehr viele Geschichten, die zum Beispiel für Bartenderinnen und Bartender sind, Wettbewerbe und Education-Formate, das ist auch alles sehr gut und wichtig, aber genau diese Ebene sozusagen der Entscheiderinnen und Entscheider, wie man das dann manchmal so seltsamerweise nennt, dass die auch einen Austauschformat bekommen. Und da hast du jetzt auch eine eigene Initiative gestartet, zusammen mit der Deutschen Bartender-Union, Barkeeper-Union vielmehr, den DBU Business Roundtable. Magst du mal ein bisschen was erzählen, was sich dahinter verbirgt?
Ja, sehr gerne. Also ich finde grundsätzlich, was du gesagt hast, absolut richtig. Es ist toll, dass es viele Angebote für Bartender gibt. Das ist auch wichtig und soll auch so bleiben. Aber ich finde, der Unternehmer oder die Unternehmerin an sich ist ein bisschen außen vor geblieben. Und es ist einfach, die Zeit lässt es selten zu, dass man sich wirklich mal austauscht. Und mir ist das so richtig klar geworden während Corona, ne? Weil man stand dann da vor Verordnungen, die man nicht richtig interpretieren konnte. Und es waren einfach unglaublich viele Sachen da, die ich sehr, sehr, sehr gerne mit Kollegen oder Kolleginnen besprochen hätte. Und das war aber fast nicht möglich. Und wir haben dann ja versucht, mit dem Barkombinat Hamburg eine Vereinigung zu gründen, was sich am Ende als wahnsinnig schwierig wieder rausgezeichnet hat, weil jemanden bei der Stange zu halten und immer wieder zu motivieren, sich zu treffen, ist gar nicht so einfach. Dann habe ich versucht, so einen kleinen Roundtable selbst zu organisieren. Das hat auch stattgefunden in Kassel.
Wie zur Hölle kommt man auf Kassel?
Kassel ist relativ in der Mitte. Und
haben wir
mit dem Can raufgedrückt und haben gesagt, das ist für alle ein angenehmes Stück Fahrt. Und da haben wir uns mit so ungefähr 10 Leuten aus ganz Deutschland getroffen, um uns einfach mal auszutauschen. Und das fand ich so eine schöne Sache. Habe aber gemerkt, okay, wenn man da dranbleiben will, muss man das forcieren, muss die Leute ansprechen, muss Hotels buchen und. Und dann dachte ich mir, nee, ich spreche jetzt mal mit der Deutschen Barkeeper Union, wo ich im letzten Jahr im Juni oder im Juli, glaube ich, eingetreten bin, weil ich es wichtig finde, dass wir uns vernetzen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir überhaupt unserer Branche eine Stimme geben, unserer Branche ein Gesicht geben und unsere Branche wieder attraktiv machen für den Nachwuchs. Weil eine Sache ist mit Sicherheit gesagt, ne? So viele tolle Ideen, wie ich auch habe, wenn ich kein Personal habe, dass die mit mir umsetzt, dann ist Feierabend, dann ist Ende. Und deshalb müssen wir gucken, dass wir unterschiedliche Formate schaffen, um da einfach andere Wege zu gehen. Und ich finde, die DBU hat gerade, was das Education-Thema betrifft, in den letzten 2 Jahren unglaublich tolle Arbeit geleistet. Und ich war wirklich selber bei etlichen dieser Angebote dabei und habe mich dann halt entschieden, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich diese Angebote nutze und die gut finde, warum werde ich denn nicht Mitglied? Und dann bin ich eben mit dieser Idee des Barstammtisch zu ihnen gekommen. Und die wurde wirklich sofort aufgenommen. Und das ist total schön. Die Zusammenarbeit macht Spaß. Wir hatten jetzt unseren ersten Business Roundtable wieder ein bisschen off-Location, nämlich in Bad Salzuflen.
Wo ist das denn zur Hölle?
Bad Salzuflen ist 3 Stunden von hier.
Kleine Anekdote am Rande. In Mixology stand mal drin, dass man im Auto nach Bad Salzuflen in 2,5 Stunden oder 2 Stunden es schafft. Da habe ich gedacht, was haben die denn da für einen Fuhrpark von Hamburg? Das ist nicht ganz so nah. Also Bad Salzuflen ist in östlichen Nordrhein-Westfalen und da habt ihr euch getroffen im Spirit of India beim Christian Steffen.
Ja, genau, im Lippischen Hof, weil der Christian ist schon lange DBU-Mitglied.
Ja.
Und muss man sagen, also ich war bei ihm auch schon mal zu einer deutschen Cocktailmeisterschaft zu Gast. Und er ist ein fantastischer Gastgeber, der wirklich mit seinen Gegebenheiten, also seinen Räumlichkeiten, seinem Hotel und seinen Bars auch, hier immer eine riesengroße Unterstützung für DBU-Projekte ist. Und das ist echt ein riesengroßes Shoutout von mir, dass er uns da beherbergt hat zu wirklich absolut spitzenmäßigen Kurs und wir da ganz, ganz toll gegessen haben und zusammengesessen haben. Er hat einen wunderschönen Meetingraum, wo wir dann eben unseren ersten DBU Business Roundtable abhalten konnten. Und da bin ich wirklich dankbar, dass es halt immer wieder Leute gibt, die Lust haben, sich zu integrieren, die Lust haben, auch was reinzugeben. Weil das ist ja das große Thema. Das Thema ist ja gar nicht, dass man ein Angebot nicht annimmt, sondern das Thema ist, dass man bereit ist, was reinzugeben. Und wir haben da halt unter anderem nicht nur den Christian dazu bewegen können, sondern eben auch Top-Leute wie Boris und Willi Schöllmann, die eben was reingegeben haben, nämlich ihre Informationen, ihren Input und ihre Erfahrungen und die geteilt haben. Und ich glaube, das ist die Zukunft für uns Betreibende.
Jetzt hast du eigentlich schon meine Frage beantwortet, weil meine Frage war, liebe Betty, ich finde, es gibt sehr viel Angebot, vielleicht nicht unbedingt für Bars, aber für Selbstständige, aus, sag ich jetzt mal, breiter Masse. Aber ich glaube, das, was der springende Punkt ist, dass die Leute zwar da hingehen und sich dann irgendwie berieseln lassen und sich dann wundern, warum dabei nichts rauskommt.
Genau.
Und das funktioniert einfach nicht, ne? Also das funktioniert einfach nicht. Was mich aber noch interessieren würde, mal krass gesprochen, wieso brauchen Bars eine eigene Runde?
Ich glaube, weil das Bargeschäft, weil man hat halt jetzt momentan, es ist eine teilte Zeit, ne? Also es wird an allen Schrauben wird's mehr. Mindestlohn wurde angehoben, das ist ja auch alles richtig und gut, ne? Jetzt gerade meine Produkte, die aus Mexiko kommen, haben sich im Schnitt wahrscheinlich um 30% erhöht. Obst wird teurer, Energie wird teurer. Und wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Geschäfte vernünftig weiter betreiben können und schauen, wie die anderen es machen. Weil ich glaube nämlich, dass der Pudelskern nicht sein kann, permanent seine Getränkepreise zu erhöhen und quasi das alles auf den Gast umzulegen, sondern dass wir einfach schauen können, okay, wie macht denn mein Kollege das? Wie regelt er Sachen? Was gibt's für Möglichkeiten, zum Beispiel außerhalb einer Erhöhung des Lohnes, der sofort wieder auf die sozialversicherungspflichtigen Umschläge draufgeht, ohne Ende? Was kann man für Benefits anbieten? Und da hat Willi Schöllmann, der ja wirklich in Offenburg ein ganzes Gastronomie-Imperium betreibt, das einfach spektakulär gut ist, uns richtig, richtig tiefe Einblicke gewährt, wie er seine Mitarbeiter-Benefits macht. Und das ist einfach was, muss ich dir ehrlich sagen, ich habe da so tolle Sachen gelernt, die ich jetzt auch ab Juni bei mir einiges davon umsetzen werde.
Nice.
Kannst du mal einen Benefit einfach mal so nennen?
Ja, absolut. Also mein Lieblingsbenefit ist tatsächlich eine zusätzliche Krankenversicherung, die deinem Mitarbeiter ein Budget zur Verfügung stellt, für das er Gesundheitsleistungen bekommen kann. Das cool. ist im Moment, also bis 600 Euro im Jahr ist das steuerfrei. Und das heißt, deine Leute können dann mit dieser Zusatzversicherung für 600 Euro im Jahr Massagen, Osteopathie, Einlagen und bekommen. Und ich finde, das ist eine absolut spektakulär gute Sache. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das wahrscheinlich schon immer angeboten.
Vor allem 600 Euro ist auch ein Brett. Na, wenn man überlegt, dass du ansonsten irgendwie einen Shoppinggutschein für 50 Euro haben kannst von Hornbach oder so.
Mhm.
Ne, im Vergleich, naja, Jan-Peter lacht, aber es ist ja so.
Ja, also da gibt es halt ein paar Sachen, die ich nicht gewusst habe. Und das ist, glaube ich, was uns alle total beeindruckt hat. Und ich kenne jetzt einige Leute, die das machen werden in Zukunft. Und halt auch einfach eine andere Herangehensweise, auch wie mit Benefits umgegangen wird, zum Beispiel, dass man halt Ziele festlegt und die Benefits darauf abstimmt. Das ist zum Beispiel auch was ich in der Bar bis jetzt noch nicht gehört habe.
An dieser Stelle kommt jetzt eine kleine Frage von außen. Wir haben ja in jedem Podcast immer einen Call-in von einem oder einer Expertin, einem Experten aus der Branche, einem Kollegen, einer Kollegin zu dem Thema, über das wir sprechen. Und das haben wir natürlich auch für dich schon vorbereitet. Und der Call-in kommt von Susanne Barro-Fernandez, die du auch gut kennst, die aus Berlin. Sie ist Betreiberin des Timbadoodle, das wollen wir noch dazu sagen, und ist auch im DEHOGA Berlin aktiv, dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband. Als eine der wenigen Barpersonen im Berliner Barbusiness ist sie im DEHOGA aktiv. Und hier kommt ihre Frage.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hey Betty, ich habe eine Frage an dich. Du sag mal, warum meinst du, schaffen wir es nicht, uns als Bar-Community, als Barunternehmer besser miteinander zu vernetzen? Ich meine, da gab es immer wieder Ansätze, so wie den Barzirkel oder auch kommunale Gruppen, also innerhalb der eigenen Stadt. Aber auf großer Ebene, da kriegen wir das einfach nicht hin. Oder wir haben zu viel Angst, über Zahlen zu reden oder über das, was uns wirklich bedrückt. Denn wenn man andere Gastronomen fragt, ist immer alles gut. Woran denkst du, kann das liegen?
Das ist eine tolle Frage. Diese Frage hat mich natürlich auch schon sehr viel beschäftigt und umgetrieben. Und genau aus diesem Grund, liebe Susanne, haben wir den BU Roundtable ins Leben gerufen. Das ist nämlich ein absolut unabhängiges Forum. Das heißt, es sind wirklich nur Unternehmer, Unternehmerinnen, Betreibende vor Ort, die sich zusammenschließen und die ganz offen über alles sprechen. Und das heißt, es ist auch keine Industrie dabei oder Sonstiges. Es wird nichts aufgezeichnet, sondern es soll ein wirklich ein geschützter Ort sein, wo man sich ganz, ganz offen austauschen kann. Und zum Thema, warum das bis jetzt nicht geklappt hat, ist, glaube ich, die Sache einfach, dass es ganz, ganz oft wirklich an der Zeit fehlt und dann an der Motivation. Aber ich denke, wenn wir alle uns zusammentun, und dafür ist die DBU halt einfach wirklich der perfekte Ort, wie ich finde, und es schaffen, uns regelmäßig zu treffen, dann können wir das auch ändern und den anderen Leuten zeigen, dass durchaus ein Austausch auf Augenhöhe möglich ist. Und zwar, der wirklich ehrlich und offen ist und wo es nicht darum geht, sich als den Besten darzustellen oder die Beste.
Und ich glaube, was du vorher auch ergänzt hast, sollte man hier auch nochmal vielleicht betonen. Ich meine, am Ende des Tages, Zeit hat ja jeder gleich viel. Und man fragt sich, okay, wofür investiere ich die Zeit? Das fragt man sich vielleicht nicht so offensichtlich. Aber das ist ja eine Frage, die im Hinterkopf rumschwirrt. Mache ich eher das, mache ich das, mache ich das, mache ich das? Was bringt mir am meisten im Moment? Und ich glaube, wenn man aber aus so einer Session mal völlig beseelt rausgeht, so wie du jetzt erzählt hast, und da richtig viel mitnehmen konnte, dann wird einem das auch wieder bewusst. Und dann macht man es auch öfter. Aber damit das passiert und damit jeder was mitnehmen kann und auch wiederkommt, braucht es genau das, was du gesagt hast. Sich wirklich ehrlich zu öffnen oder auch, was die Fragestellerin gesagt hat, offen und ehrlich zu sprechen. Und auch jeder muss dann Energie reingeben. Man kann das da nicht nur so halbscharig machen.
Absolut. Also es ist ein Gemeinschaftsprojekt und das genau solches müssen wir das sehen. Ne? Natürlich braucht jede Sache jemanden, der was initiiert, aber es kann nur wachsen, wenn wir alle gemeinsam anpacken. Das ist in jeder Bar so. Der Initiator ist der Barbetreibende und dann ist aber das Team, was das Projekt groß macht. Und genauso ist es mit so einem Thema jetzt. Ne? Jemand kann das anstoßen, man kann die äußeren Sachen zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann Hotel buchen, Redner buchen und. Aber dann lebt es nur davon, was die Teilnehmenden mit reingeben. Und dafür müssen alle offen sein. Und ich muss dir wirklich sagen, diese Veranstaltung jetzt da in Bad Salzuflen, die war wirklich absolut weit über dem, was ich erwartet habe. Es waren alle unglaublich offen, transparent, interessiert, respektvoll, weil das ist ja auch eine Sache, ne? Kein Augenrollen, kein Stöhnen, gar nichts. Weil ich glaube, das schwingt nämlich auch ganz oft mit. Wenn ich jetzt sage, wie es bei mir ist, dass ich nicht weiß, wie ich vielleicht meine nächste Miete bezahlen soll, dass ich nicht weiß, wie ich mit meinen Steuerforderungen umgehe oder jetzt mit der Rückforderung von Corona-Hilfen, dass das nichts ist, wofür man sich schämen muss, sondern dass einfach ein Geschäft auch wie alle anderen Dinge von der Fluktuation betroffen sein kann. Und einfach diese Ängste den Leuten zu nehmen und zu sagen, hier, wir haben ein offenes Ohr, du wirst respektvoll behandelt und wir werden versuchen, mit allem, was wir können, dich zu unterstützen und dich zu begleiten auf deinem Weg. Und ich glaube, das ist die Zukunft.
Und das ist dringlicher denn je. Also ich führe ja wirklich auch sehr, sehr, also wir alle führen ja sehr, sehr viele Gespräche mit Gastronomen und Gastronomen und momentan hat wirklich jedes Haus seine Sorgen und Nöte und Ängste und Fragen, wie es in die Zukunft geht und wie es weitergeht und wie sich die wirtschaftliche Situation entwickeln wird und so weiter und so fort. Und umso wichtiger ist, dass so ein Format, wie du es schon gesagt hast, angestoßen wird. Was mich an der Stelle immer reizt und die Frage, die sich mir immer aufdrängt, ist, was kommt nach dem Anstoß? Ne? So, das Spiel dauert ja dann ja nicht nur 90 Minuten, sondern es geht ja eigentlich ewig weiter. Welche Pläne habt ihr jetzt mit diesem speziellen Format und wie schafft ihr es auch unterjährig, wenn jetzt halt ja jetzt gerade kein Roundtable stattfindet, die Vernetzung zu forcieren?
Das ist auch eine tolle Frage. Also das war tatsächlich was. Wir haben gesagt, wir nutzen diesen ersten Termin, den wir jetzt gerade da hatten in Bad Salzuflen, dafür auch einmal natürlich die Ohrchen aufzusperren und nachzufragen. Sag mal, was braucht ihr eigentlich? Was sind große Themen, die euch beschäftigen? womit habt ihr momentan zu kämpfen und. Und daraufhin quasi unseren neuen Roundtable, der am 12. August stattfinden wird. Also den Termin haben wir dann auch sofort nämlich gemacht. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das im Privaten auch so haltet, aber ich mache es zum Beispiel mit meinen engen Freunden so, wenn wir uns verabreden, machen wir, bevor wir auseinandergehen, den Termin fürs nächste Mal. Weil ansonsten verläuft sich das im Sande. Und warum nicht im Geschäft genauso handeln wie privat? Und da haben wir dann auch zum Beispiel geguckt, okay, was sind die großen Themen von jedem, und haben uns dann entschieden, dass es halt zum einen wird es sein, das große Personalthema. Also nochmal, wie sieht's denn aus? Also weil auch rechtliche Dinge, die einfach völlig im Unklaren sind, ne? Wie sieht's aus mit Arbeitsverträgen, mit Löhnen, mit Zuschlägen etc. pp. Also das wird das nächste Mal ein großer Themenblock sein. Und auch eine ganz wichtige Sache, wie sieht's aus mit der Zusammenarbeit mit der Industrie? Weil das wird immer wichtiger werden, hier gute, starke Industriepartner zu finden, die einen unterstützen. Wie können wir da vernünftige, gemeinsame und auch hier wieder gemeinsame Wege finden, um unsere Getränke, dass da alles verkaufbar bleibt, dass wir unsere Preise halten können und. Das wird eine große, große Aufgabe von Betreibenden und Industrie sein, in Zukunft da gemeinschaftliche Wege zu finden.
Das bedeutet dann aber auch, dass ihr bei möglichen zukünftigen Formaten dann Vertreterinnen und Vertreter aus der Industrie einladet, aber jetzt nicht als, wie sonst immer ist, als Partner oder Presenter oder so, sondern dass die sich mit an den Tisch setzen und man wirklich Real Talk spricht?
Nein, hier geht es dann eher darum, wie macht man eine vernünftige Verhandlung. Mhm. Und das soll jemand machen, der viel verhandelt hat schon, der viele Industriedeals schon an Land gezogen hat. Und auch hier wieder, es gibt einmal diesen Vortrag und dann gibt es einen Austausch, wie jeder Einzelne das macht. Aber es soll absolut industriefrei bleiben, weil nur so ist es möglich, offen zu sprechen.
Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Man mixt sich ja oft genug und ich finde auch wichtig, guter Austausch, so wie hier bei SIP ja auch, ist ja auch immer Austausch von allen Parteien und ich finde das total wertvoll. Auch für die Industrie, nur so wird die Industrie besser und so kann man auch gemeinsam besser zusammenarbeiten. Aber ich finde auch, ist das genauso in Ordnung, so wie die Industrie sich auch für sich trifft, sollen sich doch alle aus der Hospitality auch für sich treffen können und da mischt man sich wieder. Ne? Das ist ja absolut. Alle Parteien immer spannend.
Also wir planen im Moment eben diese zwei großen Treffen pro Jahr und zusätzlich dann immer noch mal zum Barsymposium und zum BCB kleinere Events. Wir haben jetzt zum Beispiel zum Barsymposium am Sonntag ein kleines Get-Together geplant und da gibt es tatsächlich auch einen Industriepartner, weil da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber wenn es um Zahlen, um Offenlegung geht, dann möchten wir einfach gerne unter uns bleiben. Und das heißt aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass wir das alles selbst bezahlen auch.
Ja, und dann kommt es ja am Ende auch immer darauf an, dass es irgendwie die Ergebnisse auch irgendwie anschlussfähig sind, ne? Weil man Industrie ist ja auch ein Partner und wenn man dann mit brauchbaren Ergebnissen dann an diese Unternehmen herantritt und die DBU macht ja sehr viel mit verschiedenen Industriepartnern, die ganzen Education-Formate und so, die sind ja auch alle in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen, unter anderem Pernod Ricard, dann macht das ja auch Sinn. Dann hat man ja so ein andockbares Element. Ne?
Ich bin total pro. Und ich bin halt vor allem, das möchte ich auch nochmal ganz explizit sagen, ne? Das ist keine Einbahnstraße. Auch hier wieder, es geht nur gemeinsam. Wir müssen lernen, dass wir viel, viel mehr zusammenarbeiten müssen. Auch eine Industrie ist eine Partnerschaft. Ne? Du bekommst was und dafür musst du was geben. So, andersrum funktioniert das nicht. Und ich glaube wirklich, dass man das von seinem Privatleben über seine Bar, über die Zusammenarbeit mit seinen Partnern und einfach durch die Bank durchexerzieren kann und sehen wird, wie viel einfacher das Leben wird, wenn man es partnerschaftlich betrachtet.
Voll schön.
Also Industrie ist ein Stakeholder. Es gibt ja noch andere. Das sind natürlich auch die Gäste. Das ist ein wichtiges, ist auch in einer gewissen Weise ein Stakeholder, wenn man jetzt aus dem Bar oder aus dem Gastrobusiness heraus betrachtet. Und aber auch natürlich diejenigen, die darüber entscheiden, ob eine Bar betrieben werden darf, wann sie öffnet und schließt. Wir haben diese ganzen Geschichten in den letzten Jahren ja mit Sorge teilweise betrachten müssen, beziehungsweise ja, die Bars haben als letzte wieder eröffnen dürfen nach der Pandemie. Und es wird ja immer wieder betont, dass es an Interessenvertretung in diese Richtung fehlt, an starken Stimmen oder auch einfach an einer Gemeinsamkeit. Wie siehst du das und hast du da Hoffnung oder Pläne, dahingehend etwas zu verändern?
Wir müssen unbedingt, das habe ich jetzt auch schon heute einmal gesagt, ne? Wir müssen Gastronomie eine Stimme und ein Gesicht geben. Das heißt, wir brauchen Lobbyarbeit, wir brauchen Leute, die sich für uns stark machen in der Politik. Weil ich muss schon sagen, die Zeit während Corona hier in Hamburg hat einen schon sehr schwer desillusioniert. Ich will da jetzt gar nicht groß ins Thema reingehen, weil für mich ist das eine abgeschlossene Sache und ich blicke lieber nach vorne als zurück. Aber es war wirklich eine harte Zeit. Also was hier passiert ist, obwohl das ja so ein starker Wirtschaftsfaktor hier auch ist, ne, Tourismus in Hamburg, neben der Reederei und dem Hafen die zweitgrößte Wirtschaftskraft, fühlte ich mich als kleine Individualgastronomin nicht besonders gesehen. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen der Hund begraben und das Problem, dass eben für Individualgastronomie, kleine Gastronomien sehr, sehr, sehr wenig gemacht wird, weil man sie nicht als relevant sieht. Und auch in der Stadtplanung fängt das ja schon an, ne? Weil eine Sache muss klar sein, für große Ketten, Filialen etc. pp. Reist keiner in die Städte. Die Leute wollen was erleben, die wollen einen bunten Kessel an Gastronomie auch. Und das ist ja auch so wichtig. Es darf nicht nur Cocktailbars geben, es darf nicht nur Kneipen geben, sondern es muss ein buntes, schönes Miteinander geben, das halt wirklich eine Stadtstruktur auch ausmacht. Und da ist auch wieder genau das gleiche Ding. Wir müssen zusammenarbeiten. So, weil die Stadt einerseits, ne, möchte gerne sich damit auch schmücken, was sie für eine tolle Gastronomie hat. Jetzt in allen Städten gibt's tolle Homepages, wo man draufklicken kann. Unzählige Gastronomie-Empfehlungsseiten auf TikTok, auf Instagram etc. pp., die auch von der Stadt selber betrieben werden, zum Teil übrigens, ne? Mhm. Aber so richtig jetzt mal zu fragen, was wollt ihr denn oder was braucht ihr denn? Und hier auch in die Kommunikation zu gehen, das wäre schon wichtig, weil ansonsten, lieber Hamburger Senat, muss dir klar sein, dass das für kleine Betriebe wahrscheinlich nicht auf Dauer machbar ist, hier zu bestehen.
Ja. Es gibt auch sehr positive Beispiele, also die Stadt Mannheim würde ich jetzt an der Stelle mal einführen, die wirklich auf ihrer Webseite die ganzen kleinen Individualgastronomien, die sich in Mannheim angesiedelt haben, vorstellt mit ganz tollen kleinen Porträts. Die haben ja auch einen Nachtbürgermeister, der sich um den Dialog zwischen den Anwohnern und der Stadt und den Betreibern kümmert. Also da wird einfach dieser Austausch schon über längere Zeit sehr, sehr schön geprägt und das ist ja auch so ein Vorbild für mittlerweile verschiedene andere Städte. Und ich glaube einfach diesen Dialog on the ground, auf jeden Fall auch in der Gastronomie und zwischen den Menschen, der ist wirklich stärker zu führen. Das ist etwas, was momentan noch so ein bisschen in vielen Kommunen im Argen liegt.
Ich könnte mir auch vorstellen, was Betty auch vorher gesagt hat. Am Ende des Tages geht es ja da wieder ums Gleiche, ne? Man kann sich wünschen, dass quasi die andere Partei auf einen zukommt und sagt, hey, und wir wollen mit euch und uns ist wichtig. Und ich finde auch, dass man das durchaus sich wünschen kann und eigentlich auch erwarten kann. Wenn das aber nicht passiert, was super schade ist, dann gibt es ja eigentlich nur die zweite Option, dass man sagt, okay, dann müssen wir proaktiv immer wieder auf die zugehen. Was aber natürlich super schwer ist, wenn, wie wir es vorher auch im Calling hatten, die Leute eigentlich sich schon schwer tun, sich untereinander zu vernetzen. Ne? Mhm. Und da beißt sich so die Katze so ein bisschen in den eigenen Schwanz. Weil das natürlich für die, die dann echt Gas geben, so wie für dich auch vielleicht, Betty, die dann wirklich Gas geben und sagen, hey, komm und lass uns machen und los geht's und auf geht's und lass uns tun. Und dann passiert aber halt nichts, denen geht irgendwann die Puste aus, ne?
Ja, genau. Und darum halt wieder, ne? Wir müssen gemeinschaftlich Dinge machen. Wir müssen uns irgendwo zusammenschließen. Das braucht einfach ein Dach. Also ich selber, muss ich jetzt auch ganz offen sagen, war jetzt auch nicht der allergrößte Vereinsfan, ne? Also ich musste mich da auch überwinden, über meinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, vielleicht probierst du es mal und bildest dir dann deine Meinung. Aber ich bin jetzt auch niemand, der da Hurra geschrien hat. Aber am Ende des Tages braucht es eine Struktur. Es geht ja da auch ein bisschen darum, ernst genommen zu werden. Und das, glaube ich, ist jetzt mit einem Verein wie der DBU im Rücken, glaube ich, schon auch einfacher als jetzt als loser Verband oder sowas. Und auch da hat jetzt zum Beispiel ja Maren Meyer, die Vorsitzende von der DBU, angefangen, auch viel, viel in den Dialog mit der Politik zu gehen. Die ist da ganz aktiv. Da hoffe ich mir schon einiges in den nächsten Jahren. Aber auch da wieder Leute aufstehen, mitmachen, sonst wird das nichts.
Du brennst ja total für die Branche, in der du tätig bist. Vielleicht jetzt mal so, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, das Barbusiness. Warum ist das trotz aller Irrungen und Wirrungen, die wir so erlebt haben in den letzten Jahren, aus deiner Sicht trotzdem ein tolles Business? Und warum freust du dich auch auf die nächsten Jahre im Barbusiness?
Für mich ist es das absolut Beste, was ich in meinem Leben jemals entschieden habe. Weil es einfach so abwechslungsreich ist. Du triffst nur spannende Menschen. Bargänger sind interessante Leute, Punkt. Du erlebst jeden Abend eine neue Inszenierung. Also so ein Barabend ist ja wie so ein Theaterabend. Das ist total spannend. Und dann halt auch, ich habe ja jetzt noch ein paar andere Projekte, die ich auch mache. Sondern es ist ja nicht nur die Bar, sondern es haben sich dadurch ja bei mir auch noch andere Dinge ergeben. Ich habe meine eigene Spirituose. Ich habe jetzt noch meine kleine andere Bar, das Etui, wo ich mehr auf das Thema Tastings und Education gehen will. Und jetzt ganz, ganz neu habe ich ja angefangen, auch mit meinem Agaven-Weiterbildungsprogramm. Agave ist wieder, wo ich jetzt gerade meine Instagram-Seite aufgesetzt habe und wo ich halt viel, viel mehr auch wieder in die Wissensvermittlung gehen möchte und die Zusammenarbeit mit der DBU. Das heißt, es ist einfach ein riesengroßes Potpourri an total spannenden Themen, die aber am Ende alle wieder dazu dem zurückzuführen sind, was ich eigentlich mache. Und man kann mit tollen Leuten arbeiten und mir bringt es total Spaß. Ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Ich muss morgens nicht früh um 9 aufstehen. Ich liebe es. Also ich kann es auch allen, die sich vielleicht überlegen, in die Gastronomie zu gehen, nur empfehlen, weil die Wege sind einfach so breit gestreut und man kann wahnsinnig viel damit machen, wenn man fleißig und verlässlich ist.
Ich habe ein richtig breites Grinsen auf meinem Gesicht jetzt. Also richtig, ja, weil du es so richtig schön beschreibst. Und das, ich finde, ich mache so ein total schönes Gefühl im Bauch, weil die Gastro einfach was mega, mega Cooles ist, egal in welchem Bereich. Und ja, wie du sagst, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und gerade die Leute, glaube ich, die so wie du sind, die einfach Bock haben, irgendwie verschiedene Sachen zu machen, die nicht nur eine Sache machen wollen, so festgefahren sind, ich glaube, da gibt es keine bessere Spielwiese.
Wirklich, absolut. Also es macht so viel Spaß. Man lernt so tolle Leute kennen. Und ich meine, wir haben jetzt auch schon das zweite Mal miteinander zu tun. Und man trifft sich immer wieder. Man hat dann halt auch so ein paar Knotenpunkte, wie jetzt das Barsymposium, BCB, wo sich alle immer treffen. Und das finde ich einfach auch total schön, dass man doch wieder immer alte Gesichter sieht, neue dazukommen. Bin absoluter Fan und habe nicht einen einzigen Tag bereut, diese Entscheidung getroffen zu haben.
Und falls ihr euch jetzt da draußen fragen solltet, Etui, wo ist denn die Bar bitte? Die findet ihr sehr einfach, wenn ihr in den Chuck Club geht. Die ist nämlich direkt dran, sodass ihr sozusagen gleich zwei Bars an einem Abend von Betty besuchen könnt.
Und apropos Bars, Betty, zum Schluss unserer schönen Podcast-Folge mit dir wollen wir dir noch ein paar Geheimnisse entlocken. Denn es gibt wie immer eine Schnellfragerunde zum Ende. Das heißt, wir werden dir jetzt ein paar schnelle Fragen stellen und du darfst aus dem Bauch raus losschießen.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Oh, Paul Smith, dem Sänger von Maximo Park.
Den hatten wir noch nicht. Apply some pressure, sehr schön.
Ja, dem würde ich wahnsinnig gern was trinken.
Wow, nicht schlecht. Die beste Erfindung unserer Zeit?
Ja, natürlich das Internet, keine Frage.
Ich dachte, jetzt kommen AirPods.
Nee, das ist nichts für mich, fallen immer raus.
Und wer oder was hat dich besonders inspiriert?
Mich hat tatsächlich die Branche absolut inspiriert. Ich kann da jetzt nicht explizit nur einen Namen nennen, sondern es ist die ganze Branche, die mich inspiriert. Es sind immer wieder jeden Tag aufs Neue Kollegen, bei denen ich was Schönes zu essen bekomme, bei denen ich einen tollen Drink bekomme, bei denen ich einen netten Schnack bekomme, bei denen ich eine Umarmung bekomme, bei denen ich ein Lächeln bekomme. Das sind Dinge, die mich inspirieren und die mich dazu antreiben, weiterzumachen.
Wunderschön. Vielen lieben Dank, liebe Betty, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mit dir sprechen durften.
Danke euch. Das war wirklich wie immer wunderschön, mit euch zu sprechen. Hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Danke sehr.
Und ich hätte jetzt gern einen Chuck Flight, bitte.
Du weißt ja, wo du hinkommen musst. Ich finde der Besuch jetzt überfällig, meine Liebe.
Absolut. In dem Sinne, liebe Betty, danke schön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.